Ich bedanke mich, dass ich die Möglichkeit habe, hier so ein paar Gedanken vortragen zu können. Das mit Hegel und Humboldt und Liebrux, also in einem, das ist ein bisschen zu groß, um das in einem Vortrag verpackt darstellen zu können. Also ich habe mich hier in diesem Vortrag darauf besonnen, die Sprachbetrachtungen Humboldts und den Begriff der Sprachlichkeit, wie Liebrux das entwickelt hat, im Blick auf Humboldt in einem relativ engen Rahmen zu bedenken, vorzutragen. Denn in dem Moment, wo man mit irgendwelchen hegelischen Sätzen anfängt, muss man sofort wieder ein Riesending aufmachen, um das verständlich werden zu lassen, was man da sagt. Oder man redet darüber hinweg und das ist meist nicht sehr hilfreich. Was aber sehr hilfreich sein könnte, und deswegen habe ich diesen Vortrag mir vorgenommen, ist, dass man mit dem Blick auf die Sprache verstehen lernt, was überhaupt Dialektik ist und was überhaupt Sprachlichkeit, wie das Liebrux entwickelt hat, bedeuten. Und ich will aber jetzt hier keine Vorrede zu dem halten, was ich dann später bringen möchte, sondern einfach den Humboldt vor allen Dingen zu Wort kommen lassen. Und Sie werden sehen, wenn man sich in diese Sprachphilosophie, die Humboldt eigentlich jetzt nicht als Philosophie, sondern als Sprachbetrachter vorträgt, wenn man sich darauf einlässt, dann wird einem klar, in welchem Haus man sitzt, wenn man spricht. Und einer der letzten Sätze, die ich dann da von Humboldt zitieren werde, wird dann sein, dass die Sprache nicht nur das Haus unseres Denkens ist, sondern dass der Mensch das Geschöpf der Sprache ist. Und das zu begreifen, ist natürlich auch ein Riesenanspruch, der mit Hegel natürlich vorgetragen werden kann, indem man diese Begriffslogik betrachtet, aber eben in dem kleineren oder auch vielleicht größeren Rahmen, je nachdem, wie man das sehen möchte, im Blick auf Humboldt. Ich fange einfach mal an. Sollte es so sein, dass Sie irgendwelche Sachen ganz unverständlich finden, Sie brauchen nur den Arm zu heben oder sich zu melden. Also ich falle nicht aus meinem Vortrag einfach heraus, wenn Sie mich unterbrechen. Es ist nur der eine Nachteil, die Zeit läuft dann davon, aber das soll jetzt kein Schreckgespenst sein, das ich aufrichte. Ich muss auch nicht bis zum Ende meines Vortrags kommen. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich sowieso nur etwa die Hälfte vortragen kann dessen, was ich hier geschrieben habe, weil sonst müsste ich das durchlesen und das hat keinen Sinn. Also ich werde mich selbst immer wieder mal unterbrechen und ich habe mich, als ich heute Morgen mir das durchgelesen habe, selbst unterbrochen und mir ist sogar, und da bin ich richtig erfreut darüber, ein Gedanke gekommen zu einer Sache mit dem Deus ex machina, wo Liebrux immer wieder mal davon gesprochen hat, der sozusagen ja, das Bild ist, wo der Geist herausspringen muss für uns. Und ich dachte mir immer, das ist also doch ein merkwürdiger Gedanke, dass dieser Deus ex machina, den wir aus der Bühne, aus der Antike ja kennen, dass der Gott, der da aus der Maschine springt, das war ja natürlich das Szenarium der Bühne, dass das unser Problem ist, nämlich wir sind ja in einer Zeit angekommen, in der die Maschine das Haus ist, in dem wir sitzen. Und auch das ist das Hauptproblem, das Humboldt im Blick auf die Sprache bearbeitet. Das möchte ich also, so gut es geht, ein bisschen hier aufzeigen. Also Bruno Liebrux hat in seinem Werk Sprache und Bewusstsein Humboldts Sprachuntersuchungen als bisher wichtigsten Beitrag für eine Sprachbetrachtung gewürdigt. Humboldt denkt die Sprache nicht reduktionistisch, sondern beschreibt und umschreibt sie in ihrer ganzen Breite. Liebrux nimmt die Humboldtschen Sprachkategorien, Zitat, Sprachbau und Weltansicht, Zitat, innerer Charakter der Sprache und Weltbegegnung, Zitat Ende, auf und arbeitet die in ihnen noch verhüllt gegebene dialektische Sprachbewegung heraus. Also die ersten Überlegungen, die ich jetzt hier anstelle, sind nur Überblick. Es geht dann in die Sache selbst. Man könnte die Stellung einer solchen Sprachbetrachtung zu einer wissenschaftlichen, die Sprache zu einem Gegenstand positiviert, kaum besser formulieren, als das Humboldt getan hat. Zitat Humboldt: Man muss die Sprache nicht sowohl wie ein totes, erzeugtes, sondern weit mehr wie eine Erzeugung ansehen. Mehr von dem abstrahieren, was sie als Bezeichnung der Gegenstände und Vermittlung des Verständnisses wirkt, und dagegen sorgfältiger auf ihren mit der inneren Geistestätigkeit eng verwebten Ursprung und ihren gegenseitigen Einfluss zurückgehen. Also das ist ein Satz, der ist sehr umfänglich. Also er ist nicht nur, wenn man ihn zum ersten Mal hört, schwer zu verstehen, sondern er hat in sich sehr viele Verweise, die man erst einlösen muss, um verstehen zu können, was hier gemeint ist. Ich werde diesen Satz später nochmal aufgreifen. Es ist jetzt also sozusagen ein ganz umfänglicher Satz, den man erst einmal hinnehmen soll. Der Unterschied zwischen einer Gebildebetrachtung und einer dialektischen Betrachtung der Sprache gibt den Rahmen der philosophischen Problematik an, die Liebhucks mit Hilfe Kants und Hegels aufbaut. Behauptend sei hier dazu gesagt, dass sich die dialektische Betrachtung erst aus der Einsicht in die Grenzen einer wissenschaftlichen Gebildebetrachtung ergibt, welche die Sprache mit ihrem Modellcharakter gleichsetzt. Es geht um die Gewinnung einer Ansicht von der Sprache, in der die wissenschaftliche Gebildebetrachtung von ihr a. als eingeschränkte Betrachtungsweise erkannt ist. Damit ist die Erkenntnis verbunden, dass b. die eingeschränkte Betrachtungsweise im Hinblick auf den lebendigen und geistigen Charakter der Sprache mit Blindheit geschlagen ist. Also das ist eine ganz wichtige Einsicht, dass die wissenschaftliche Sprachbetrachtung das lebendige und geistige Element der Sprache nicht erfasst, sogar ausblenden muss. C. Humboldts Betrachtung des lebendigen und geistigen Charakters der Sprache kann nach Liebrucks philosophisch nur mit dialektischen Kategorien fruchtbar gemacht werden. Um das zu verifizieren, der Ausdruck ist auch nicht gut, um das also einigermaßen zu bestätigen, müsste man natürlich jetzt Hegel nehmen und diese ersten 50 Seiten aus dem zweiten Teil der Wissenschaft der Logik. Denn da wird diese Arbeit vorgetragen, aber ich komme auch damit dazu. D. Das Werk Hegels begründet die Einsicht in den dialektischen Charakter aller sprachlichen Kategorien. Diese Begründung konnte nur im konsequenten Zu-Ende-Denken der kantischen transzendentallogischen Begründung der Möglichkeit einer in sich widerspruchsfreien Objektwelt innerlogisch geleistet werden. Diese Methode führt zur Erkenntnis, dass die Kategorien der formalen Logik das Denken durch ihren festen, das Denken leitenden Bahncharakter in den Widerspruch führen und damit an ihnen ihren dialektischen Sinn offenlegen. Wer diese Einsicht aus praktischen Gründen ausblendet, der erklärt das Denken zu einer Operationstechnik, also zu einer Funktion, deren Sinn sich im Gebrauch erschöpfen soll. Das arbeitet Humboldt unglaublich genau an der Sprache selbst heraus, indem er nämlich deren grammatikalische Struktur von der Struktur des Denkens, wie sie sozusagen in der Mathematik war, da ist unterscheidet. Hegel entfaltet in der Wissenschaft der Logik die Einsicht in den dialektischen Charakter der Kategorien des Denkens auf dem Weg über die, Zitat, äußere, bestimmende und entäußerte Reflexion. Ich habe darüber auch einen Aufsatz veröffentlichen können, der ist sehr schwer zu verstehen, aber dieser Teil der hegelischen Logik gehört wahrscheinlich zum schwierigsten Teil überhaupt. Wer den verstanden hat, der hat also auch den Zugang zur Dialektik wahrscheinlich sich selbst erarbeitet. Das ist der Lohn dann, der ihm dabei zukommt. Die dort geleistete Arbeit dient der Gewinnung des Begriffs, der als sprachlicher nicht von der Anschauung getrennt ist, auch nicht über einer ihm nur untergelegten Anschauung steht, sondern innerlich logisch sowohl bei der wirklichen erfahrenen Sache als auch bei sich als Denken ist. Der hegelsche Begriff ist der Mensch als liebwuchsischer Weltumgang, der sich in der Sprache das Ergon und Organon seines Reflektiertseins vor Ort, vor Ohr und Auge setzt. Also der hegelsche Begriff ist der Mensch. Also wenn man den hegelschen Begriff meint, dann kann man auch den Menschen sagen, aber was ist der Mensch? Das ist eben halt dann nur begreifbar zu machen, wenn man begreift, was Hegel über den hegelschen Begriff entwickelt hat. Nicht? Also man kommt nicht weiter, indem man sagt, ja, ich habe ja schon im Begriff des Menschen alles gesagt. Ich habe zwar alles gesagt mit dem Begriff des Menschen, aber ich habe damit noch gar nichts verstanden. Das ist es, was man im Begriff Hegels dann erst als Arbeit sich zumuten muss. Im Vernehmbarmachen seiner Eindrücke und Gedanken gibt der Mensch sein Inneres an die Sprache als einer, Zitat Hegel, zweiten übersinnlichen Welt, Zitat Ende, preis. Also diese zweite übersinnliche Welt entwickelt Hegel in der Phänomenologie des Geistes, also in dem Kapitel Kraft und Verstand, also relativ am Anfang. Gewinnt aber erst dadurch die Möglichkeit, seinen Weltumgang einer denkenden Betrachtung zu unterziehen. Also der Mensch muss sein Denken vergegenständlichen, um in dieser Vergegenständlichung sich selbst reflexiv betrachten zu können. Das ist diese ganze Artikulationsbewegung, die Hegel Denken nennt, die Humboldt eben auch sprachliches Denken nennt. Oder wie Humboldt sagt, Denken durch Sprache. Das ist auch eine sehr gute Formulierung, die Liebhoffs natürlich übernimmt und die man natürlich bei Hegel auch eigentlich unterstellen kann, aber nicht so findet. C. Nein, E sind wir schon. Liebhoffs neuer Einsatz gilt der Darstellung, Zitat, einer Philosophie, die von der Sprache herkommt. Zitat Ende. Von der Sprache her und mit ihrer Hilfe werden die Denk- und Anschauungsformen einer Betrachtung unterzogen und durch ihre Aufnahme ins Bewusstsein durchsichtig gemacht, wodurch sie ihren das Denken beherrschenden Charakter verlieren. Das gehört auch zur Dialektik, dass in dem Moment, wo wir diese Verhältnisse vergegenständlichen können, also reflektieren können, entmachten wir sie ein bisschen. Nur ein bisschen, weil wir können nicht ohne sie sein. Aber wir wissen, wie uns geschieht, wenn wir sprechen, wenn wir denken, weil wir solche Reflexionen anstellen können. Dabei steht das Hauptproblem einer formalen und dialektischen Logik im Mittelpunkt. Dessen Lösung kann allein den Hiatus zwischen einer wissenschaftlichen und einer dialektischen Betrachtung der Sprache überwinden. Die nicht-dialektische Betrachtung der Sprache umgibt ihr Vorgehen mit dem Mantel der Bescheidenheit, unter dem sich der Anspruch versteckt, dass ihre Methode die einzige sei, in welcher Verstand stattfindet. Das kann zugestanden werden, wenn damit zugleich das Wissen um die Eingeschränktheit ihrer Reichweite verbunden ist, dass sie Wirklichkeit nur in ihrem Modellcharakter, also nur in ihrer petrifizierten Form anvisiert. Die Wissenschaft visiert die Natur, wie auch die Sprache, wie alles Lebendige, nur in ihrer petrifizierten Form an, nur als Modell. Das ist sehr erfolgreich. Die Überwindung der wissenschaftlichen Betrachtung gelingt aber nicht dadurch, dass neben ihr eine andere Art von Denken behauptet wird, sondern nur im Durchdenken des sie leitenden formallogischen Denkduktus. Die Dialektik zeigt auf, dass die formallogisch geforderte Vermeidung des Widerspruchs mit Notwendigkeit in den Widerspruch führt. Das ist Hegel. Nur wenn ich konsequent am Widerspruch, an der Widerspruchsfreiheit festhalte, also an der Vermeidung des Widerspruchs mit Konsequenz festhalte, gelange ich in den Widerspruch. Das ist natürlich in sich widersprüchlich. Und genau das ist es. Und das ist die Dialektik, die dann dabei herausspringt. In Hegels Wissenschaft der Logik ist dieser Aufweis zur Darstellung gelangt. Damit ist eine Logik gewonnen, innerhalb derer und mit der eine philosophische Betrachtung von Phänomenen wie Sprache und Bewusstsein so möglich geworden ist, dass deren Lebendigkeit und Geistigkeit begreifbar wird. Das war jetzt der Überblick. Ich habe ja nur Behauptungen aufgestellt, mehr nicht. So sollte man das auch nehmen. Jetzt gehen wir mit Humboldt mehr an die Sprache heran und zeigen so ein bisschen auf, wie man sich jetzt an diese Sachen da heranarbeitet. Zu einer dialektischen Sprachbetrachtung, für die Humboldt so viele bedeutende sprachliche Kategorien bereitgestellt hat, ist Humboldt nach Liebrucks nicht gelangt. Er bleibt vor den Toren der Dialektik stehen, obwohl viele seiner die Sprache umschreibenden Formulierungen bis dahin vorstoßen. Also das ist das Merkwürdige. Humboldt meidet eigentlich die Dialektik, aber er kommt in Formulierungen zu solchen Gedanken, die eigentlich nur dialektisch zu fassen sind. Im Überblick kann man folgende Bereiche nennen, in denen die einzelnen Betrachtungen geführt werden. Es geht um den Begriff von A. Denken, B. Ich, C. Welt. Also von Denken, Ich und Welt. Jetzt kommt aber das Neue. Und zwar so, dass die in dieser Form zunächst neben oder hintereinander genannten, in ihrer Bezüglichkeit aufeinander im Blick auf die Sprache gedacht werden. Also, wir wissen nicht so einfach, was Denken ist oder Ich ist oder was Welt ist, sondern versuchen es zu begreifen, indem wir auf die Sprache blicken, die uns wie eine Art Vorbildung des Denkens dann dahin führen könnte, zu begreifen, was im Einzelnen Welt, was im Einzelnen Ich, was im Einzelnen Denken meint. Der Blick auf die Sprache selbst als eines Gebildes, das nicht im Gebildecharakter, also nicht positiviert, aufgeht, erfasst zunächst, nach Humboldt jetzt, die Sprachform, also die Form. Sie ist, nach Humboldt, das ist ja einfach zu verstehen, Lautform, Wortform, grammatische Form. Also wenn wir so einen Text vor uns haben, dann haben wir natürlich eine Lautform, wir haben eine Wortform, weil ja der Laut im Wort gebunden ist, und wir haben eine grammatische Form, weil wir am Wort die grammatikalischen Verhältnisse, in denen dieses Wort innerhalb von Sätzen steht, erkennen können. Aber nur zusammen deuten sieh auf den inneren Charakter der Sprache. Also diese drei deuten zusammen. Man kann sie auseinandernehmen, wenn man sie betrachten möchte, muss man sie ja auch auseinandernehmen, aber nur zusammen deuten sie auf den inneren Charakter der Sprache. Dieser, also bei der Humboldt, dieser innere Charakter der Sprache deutet wiederum auf den inneren Sprachsinn des Menschen. Also was wir an diesem, an der einzelnen Sprache natürlich erkennen können, das deutet auf den Menschen, der diese Sprache spricht, auf seinen inneren Sprachsinn zurück. Den Humboldt innere Sprachform nennt. Also das sind jetzt so Kategorien, die immer bei Humboldt wiederkommen. Also die Sprachform der Sprache, das ist die Form, die wir kennen, Lautform, Wortform und grammatische Form. Und diese Form deutet auf den Menschen zurück und den, der hat eine innere Sprachform. Was heißt das? Sie ist die allen Menschen gemeinsame Möglichkeit des Sprechens. Das ist das Erste. Humboldt hat darüber auch einiges gesagt. Liebrucks hat es sehr weit ausgeführt, indem er im zweiten Band von Sprache und Bewusstsein, der also Humboldt vor allen Dingen auch gewidmet ist, und im ersten Band natürlich auch vor allen Dingen Rossi genannt. Das sind Leute, die haben die Anatomie des Menschen schon untersucht, die darauf hinweist, dass der Mensch ein sprachliches Wesen ist. Also da kann man zum Beispiel lernen, dass die Affen eigentlich diese Sprachfähigkeit so nicht haben können, weil die beim Laute bilden den Ton nur bilden können, indem sie die Luft einsaugen. Der Unterschied zum Menschen ist, dass wir die Luft aus uns herausstoßen. Solche anatomischen Unterschiede sind äußerst wichtig für die Geistesbildung des Menschen. Das wird dann an solchen anatomischen Sachen wird das hervorgeholt sozusagen, aber das kann man ja erst, indem man von einem solchen Sprachblick aus dann auf solche Untersuchungen, wie sie Rossi angestellt hat, dann herausfinden. Also diese innere Sprachform des Menschen ist natürlich zunächst einmal das, was die gemeinsame Möglichkeit des Sprechens. Also, dass wir alle sprechen können, dass wir diese Werkzeuge haben, dass unser Leib dieses Werkzeug ist und die allen Menschen gemeinsame Organisation ihres Denkens durch Sprache. Also diese beiden charakterisieren den Sprachsinn des Menschen, den inneren Sprachsinn, wie Humboldt das nennt. Also, dass wir dieses Werkzeug haben, diese körperliche Möglichkeit haben überhaupt, so sprechen zu können und auf der anderen Seite, dass uns gemeinsam ist, als Menschen, allen Menschen ist gemeinsam, dass sie ihr Denken durch Sprache organisieren. Und diese Sprache muss jetzt nicht die ausgefeilteste Sprache sein, wie wir sie jetzt hier haben, sondern es sind sehr viele Unterschiede in der sprachlichen Möglichkeit, in der sprachlichen Kommunikation gegeben. Das geht von vorsprachlichen Gebärdesprachen bis hin natürlich zu stummer Sprachlichkeit, wie sie vielleicht im Verkehr möglich ist, nicht? Oder wo man sich mal an den Kopf greift und jeder weiß, was das bedeutet, nicht? Bis hin natürlich zu dieser grammatikalisch ausgefeilten Sprache, wie wir sie jetzt hier, wenn wir so einen Vortrag hören, ja, zur Verfügung haben müssen, um folgen zu können. Also das ist der innere Sprachsinn. Das wird sehr spannend werden, um zu erkennen, wie Humboldt jetzt in diesem inneren Sprachsinn, den wir Denken nennen können auch natürlich, wie er da die unterschiedlichen Linien herausarbeitet. Insofern, die wissenschaftliche Sprachbetrachtung, die innere Sprachform als Wesen von ihrer Laut- und Wortform trennen, ist sie auf dem Weg, die grammatische Form der Sprache zu einer formalen Funktion des Denkens zu nivellieren. Das Denken stößt sich am Ende dieser Entwicklung von seinen in sinnlichen Formen grammatischer Verhältnisse gegebenen Denkverhältnissen zu sich als einer Funktion unter festen Strukturen ab. Damit wird Laut- und Wortform der Sprache bei der Errichtung von Denkverhältnissen ihrer konstitutiven Rolle beraubt. Humboldt wird ganz viel Achtsamkeit darauf verwenden, zu zeigen, dass der Ton, das tonale System der Sprache mitentscheidend ist für die geistige Entwicklung, für die Denkentwicklung des Menschen. Also ohne diese Tonalität der Sprache würde diese Geistigkeit sich nicht entwickelt haben können. Und wir sind auf dem Wege, das wieder zu reduzieren. Das ist also dieser Abweg, den Humboldt auch sehr genau sieht. Damit werden Laut und Wortform, sagte ich, der Sprache bei der Errichtung von Denkverhältnissen ihrer konstitutiven Rolle beraubt. Das ist also ein wichtiger Satz. Durch solche Loslösung der Denkverhältnisse von ihren sinnlichen Laut- und Wortformen etabliert sich die als formal verstehende Logik. Diese Entsinnlichung des Denkens hat Hamann mit dem Blick auf Kant als Purismus bezeichnet. Sie geht nach Liebhucks mit einer Entsprachlichung unseres Bewusstseins einher, die im Zuge der alle Bereiche unseres Lebens beherrschenden Wissenschaft eine Dimension erreicht hat, die so umfassend geworden ist, dass es ausgesprochen werden muss. Also jetzt kommt ein Satz, der am Anfang des großen Werks von Liebhucks steht und der überstreicht sozusagen alle Bände. Wir sind in Zeiten angekommen, Zitat, die den Menschen aus seinem Bewusstsein heraussetzen. Zitat Ende. Diese ersten Zeilen aus dem gewaltigen Werk von Liebhucks geben die Gefahr an, die wir zu bestehen haben, soll der Mensch im Zuge dieser Entwicklung nicht, Zitat, deutungslos werden. Das ist ein Zitat aus Höllering. Also, die Reflexion seines Weltumgangs verlustig gehen. Also wenn wir deutungslos werden, dann deuten wir unseren eigenen Weltumgang nicht mehr. Wir reflektieren ihn nicht mehr. Wir werden wieder zu Handlungswesen. Wir haben uns dann schon so abgerichtet, dass wir dann auch keine Störungen mehr so richtig vertragen. Wir sind dann wieder mehr zu spezialisierten Wesen geworden. Zitat. Die zweite Fassung von Hölderlins, also Zitat Liebhucks, die zweite Fassung von Hölderlins Mnemosyne hat es längst ausgesprochen vom Menschen. Jetzt kommt das Zitat, Hölderlin. Ein Zeichen sind wir, deutungslos, schmerzlos sind wir und haben fast die Sprache in der Fremde verloren. Zitat Ende. Mit der Entsprachlichung unseres Bewusstseins nivelliert sich das Denken zu einer Funktion unter als fest vorausgesetzten Denkformen. Mit dieser Verkürzung bildet der Mensch seinen wissenschaftlichen Blick auf die Welt aus und steigert die spezielle Fähigkeit, Welt technisch praktisch unter seine Herrschaft zu zwingen. Doch auch hier lässt sich die Sprachlichkeit unseres Weltumgangs nicht unterlaufen, die darin besteht, dass das Verhalten zu den Dingen und Menschen das Verhalten zu sich selbst einschließt. Also auch das gehört zu den Grundsätzen der Sprachlichkeit, dass unser Verhalten zu den Dingen, zu den Menschen immer reflexiv ist. Dass das Verhalten zu den Menschen, zu Dingen, das Verhalten zu uns selbst einschließt. Die Gewalt, und die Wissenschaft ist eine Gewaltherrschaft, die Gewalt, die anderem angetan wird, bleibt nicht ohne Rückwirkung. Diese Reflexivität ereignet sich nicht erst zeitverzögert, wenn Natur uns den Abfall vor die Füße wirft. Hölderlin hat das in einem seiner letzten Fragmente zum Ausdruck gebracht. Da macht die Natur das fast mit Hohn. Sondern schon darin, dass sich das Denken beschädigt, indem es seine sprachlich-dialektische Struktur ausblendet und damit den Gang in die Entsprachlichung annimmt. Nach Humboldt und Liebrux gibt der grammatische Bau einer Sprache die Organisation des Denkens. Also neuer Ansatz. Zitat: Hier ist es der grammatische Bau einer Sprache, der ihre, also der Sprache, ihre Ansicht von der Organisation des Denkens repräsentiert. Sprache gibt also nicht nur Ansicht der Welt, sondern auch Ansicht vom Bau des Denkens. Verschiedener Sprachbau repräsentiert verschiedene Ansichten vom Bau des Denkens. Es handelt sich nicht um individuelle Ansichten von Menschen, sondern um die Ansicht etwa der deutschen Sprache. Die Einzelsprache hat ihre, also der Sprache, Ansicht nicht in sich, sondern im Menschen. Aber es ist ihre, der Sprache, Ansicht, nicht Ansicht des Individuums, die das sprechende Individuum im Sprechen zur Sprache bringt. Liebrux. Zitat Liebrux. Liebrux formuliert hier die dialektische Natur der Sprache. Sie ist darin zu sehen, dass ihr grammatischer Bau die Organisation des Denkens dann zustande bringt, wenn der Mensch die Sprache spricht, also als eine zweite, sowohl sinnliche wie ideelle Welt aus sich heraussetzt. In diesem Heraussetzen regt das Tonsystem der Sprache das Denken an und leitet es auch. Sprache hat zwar selbst kein Bewusstsein, ist aber an ihr bewusstseinsförmig. Es ist ihr Sprachbau, in dem die Organisation des Denkens stattfindet. Sie ist nicht nur Ergon, Erzeugtes, sondern zugleich Organon, Erzeugung. Also sie ist selbst, indem wir sie hervorbringen, wirkend. Sie wirkt auf unser Denken ein. Das ist also die Dialektik. Indem ich etwas aus mir heraussetze, ist das, was ich hervorbringe, zugleich mich bestimmend, mich leitend, mich führend. Alles Denken ist so. Alles Denken ist auf diese Weise objektive Reflexion nach Hegel. Es gibt nichts, was ich aus mir heraussetze, nicht zugleich vom Denken gesetzt und vom Denken empfangen wird. Und in der Sprache ist es hörbar. Indem ich spreche, höre ich mir zu. Nur wenn ich mir auch gleichzeitig zuhöre, merke ich vielleicht auch, wenn ich mich vergreife im Ton oder wenn ich auf irgendeine Weise abschweife oder nicht mehr den Gedanken halten kann oder so weiter. Also ist zugleich Organon Erzeugung der Bahnen, in denen sich das Denken im Artikulationsvorgang bewegt. Ich lese jetzt nochmal den am Anfang zitierten Satz vor. Man muss die Sprache nicht sowohl wie ein totes, erzeugtes, also wie ein Gegenstand, sondern weit mehr wie eine Erzeugung ansehen, also als etwas, was, indem ich es hervorbringe, mich auf mich einwirkt. mehr von dem abstrahieren, was sie als Bezeichnung der Gegenstände und Vermittlung des Verständnisses wirkt. Also sie wirkt auch natürlich schon mit in ihren grammatischen Bahnen, wie ich die Inhalte miteinander verknüpfe. Ob ich jetzt im Passiv oder im Aktiv, in der Vergangenheit, der Gegenwart oder in irgendeinen anderen Formen diese Inhalte verknüpfe. Und dagegen, also nochmal, und dagegen sorgfältiger, soll ich also darauf achten, sorgfältiger auf ihren mit der inneren Geistestätigkeit zurückgehen. Ich muss also auf die innere Geistestätigkeit gleichzeitig Acht haben. Das ist meine eigene Tätigkeit, die mir objektiv zugleich aus der Sprache entgegenkommt. Langweilig, was ich sage? Das Denken hat in ihr eine Form, die sich mit dem Denken entwickeln kann. Sie ist nicht lebendig, die Sprache, hat aber an ihr Züge des Lebendigseins, indem sie sich einer Entwicklung fähig zeigt. Darüber hinaus gibt die Sprache jetzt einer Philosophie, die von der Sprache herkommt, nach Liebhus, nicht nur viel zu denken, sondern wird als Vorbildnerin des Denkens begriffen, nach Humboldt und Liebhus. Und natürlich auch nach Hegel. Wenn der sagt, eine objektive Reflexion, die an den Reflexionsgegenständen, also an den Reflexionsbestimmtheiten, beobachtbar ist, dann helfen mir die Reflexionsbestimmtheiten zugleich, über sie nachzudenken. Ich kann sie nicht ausschalten, aber ich kann sie reflektieren. Und in dieser Reflexion betrachte ich sie gleichzeitig. Humboldt sieht in der Sprache wie Hegel in der zweiten übersinnlichen Welt eine in sich diskrete Einheit von Idealität und Sinnlichem. Die Eigentümlichkeit der Sprache besteht darin, dass sie vermittelnd zwischen dem Menschen und den äußeren Gegenständen eine Gedankenwelt an Töne heftet. Also die Sprache heftet eine Gedankenwelt an Töne. Wobei in dem Moment, wo ich die Töne aus mir heraussetze, mit diesen Tönen gleichzeitig eine mannigfaltige Gedankenwelt mit herangezogen wird. Denn die Sprache, die zieht mit ihren Tönen andere Assoziationen in mir hervor. Es ist eine ganze Welt, in der ich mich, wenn ich sprachlich mich äußere, zugleich bewege. Je mehr ich natürlich herausziehen kann aus diesen Sprachassoziationen, je mehr wird mein Denken auch beflügelt werden. Aber vielleicht auch nicht. Kann sein, dass ich zu viel der Wege gleichzeitig in mir erwecke und dann nicht weiß, wo hinaus das soll. Alle Eigenschaften, also weiter Humboldt, Zitat, alle Eigenschaften jeder einzelnen Sprache können dabei auf die beiden großen Hauptpunkte in der Sprache überhaupt bezogen werden. Ihre Idealität und ihr Tonsystem. Was der Ersteren an Vollständigkeit, Klarheit, Bestimmtheit und Reinheit, dem Letzteren an Vollkommenheit abgeht, sind ihre Mängel. Das Entgegengesetzte ihre Vorzüge. Also, die Sprache kann Mängel haben. Und derjenige, der in dieser Sprache sich artikuliert, der hat wahrscheinlich auch Probleme, seine Gedanken. Ja, ich sage jetzt mal, ordentlich zum Ausdruck zu bringen. Das ist sehr wichtig, dass das Tonsystem der Sprache immer wieder von Humboldt hervorgehoben wird. Damit ist vom Tonsystem der Sprache gesagt, das betone ich jetzt mehr, als es bei Humboldt jetzt steht, aber Liebhus betont das auch mehr. Damit ist vom Tonsystem der Sprache gesagt, dass seine sinnliche Gestaltung konstitutiv für die Hervorbringung der ideellen Gedankenverhältnisse ist und umgekehrt die Gedankenwelt ein ihr entsprechendes Tonsystem hervorbringen muss, um ihren Gedankenfluss auf verständliche Weise vernehmbar zu machen. Die gedankenbildende und schöpferisch machende Kraft der Sprache ist an ihr. Sie haben wahrscheinlich, wenn Sie ja das Hegel-Seminar machen, immer den Unterschied zwischen an der Sache sein oder an sich sein mitbedacht. Also an der Sprache ist etwas, ist Bewusstsein. Aber die Sprache selbst hat kein Bewusstsein. Ein Baum zum Beispiel hat an sich Bewusstsein. Das ist selbst ein lebendiges Wesen. Dem fehlt aber das Fürsichsein. Das sind die kleinen Unterschiede, die man immer mitdenken muss. Sie muss, also die Sprache, weil sie ja nur an ihr so etwas wie Bewusstsein hat, sie muss im Artikulationsvorgang hervorgebracht werden, um ihre reflexive Wirksamkeit auf das Denken entfalten zu können. Also in dem Moment, wo ich dieses Sprachhaus errichte, mache ich mich zum Bewohner. Das ist dieser reflexive Vorgang. Und bei allen Dingen, die ich hervorbringe, ist diese Reflexivität mitzudenken. Bei der Sprache natürlich ist das besonders wichtig, weil die Sprache nicht nur dieses reflexive Verhältnis ist, sondern es zeigt auf dieses reflexive Verhältnis. Ich kann im Blick auf die Sprache diese reflexiven Verhältnisse studieren. Und das ist das Tolle. Die Sprache spricht mir das selbst noch vor. Ich brauche sie nur ernst zu nehmen. Diese das Denken schöpferisch machende Kraft kann die Sprache nur im Zusammenwirken von Laut, Wort und grammatischer Form leisten. Wird diese von Humboldt so genannte Sprachform ihres lebendigen Charakters beraubt, indem man sie zu einem starren Instrument macht, regt sie das Denken nicht mehr an. Und das ist das Entscheidende. Sprache soll anregen, sondern wird zu einem Ort reiner Funktionen, denen sich das Denken zu unterwerfen hat, wenn es sie gebrauchen will. Das ist der ganze Unterschied, letzten Endes, den Humboldt herausarbeitet. Sprache regt an, lässt offen, zwingt mich nicht. Im Unterschied zu Funktionen, die Sondergötter, die zwingen mich zu genau dem Gebrauch, für den sie erfunden worden sind. Da gibt es kein Abweichen, denn jedes Abweichen würde bedeuten, dass dieses Haus zusammenfällt, weil es ja ein technisches Gebilde ist. Und technische Gebilde, die müssen in sich kohärent sein, ohne große Abweichungen. Also wenn so ein großes Flugzeug wie so ein Airbus gewisse winzige Abweichungen zeigt in Material oder so, dann muss das aus dem Verkehr gezogen werden. Also da gibt es keine Toleranz im großen Sinne. Aber die Sprache hat große Toleranz. Und das ist menschlich. Gerade dort, wo diese Toleranz waltet, wird es menschlich. Wird Sprache als durchgängig strukturiertes Instrument angesehen, das der Benutzung offen steht, dann deutet ihr kristalliner Charakter Gedanken nicht mehr an, sondern zwingt das Denken auf funktionale Bahnen. Das Denken wird zum Funktionär seiner Prinzipien. Zitat. Dann kann die Sprache in ihren kristallinischen Formen den Geist überdecken. Das Handlungswesen des Menschen würde das nur begrüßen können, weil die Sprache dann ganz Instrument geworden ist. Aber der handelnde Mensch vergisst,
dass er sich der Herrschaft über das Instrument der Instrumente nicht lange erfreuen würde. Jetzt hat Liebhoff gesperrt gedruckt, denn es schlägt zurück. Gesperrt gedruckt, zu Ende. Der Geist kann sich dann von der Sprache nicht mehr anregen lassen, weil er keine Substanz ist, sondern die Sprachbewegung selbst, die dann kristallinisch erstarrt ist. Also wenn die Sprache zu einem durchgängig, kristallinisch durchgängig organisierten Instrument geworden ist, so wie mathematische Sprache so eine ist, dann bleibt im Denken keine Anregung mehr abzuweichen oder irgendwelche Unbestimmtheiten mitzudenken, sondern es muss genau folgen, sonst geht das nicht. Ich kann nicht sagen, in dem Zehnersystem ist einmal 2 und 2 4 und dann vielleicht auch mal nicht. So kann ich da nicht vorgehen. Das ist also der Augenblick, wo der Geist aus der Sprache nur dann wirksam oder in der Sprache wirksam werden kann, wenn die Sprache diesen Bedeutungshof hat. Und das reicht bis in die Antike, in das apollinische Denken zurück. Apoll deutet an, nach Herakletos. Apoll deutet an. Das heißt also, wir müssen seine Sprüche, die in Delphi ausgesprochen worden sind, die müssen wir erst entschlüsseln, wir müssen sie bedenken. Sie haben vielleicht sogar dialektischen Charakter. Wie wir ja wissen, dass dann da solche Sprüche genau das Gegenteil dessen auch mit beinhalten, was derjenige, der Kreuzers zum Beispiel, gemeint hat. Du wirst, wenn du da den Angriff machst, ein großes Reich zerstören, so hieß es da. Nicht? Und das ist sein eigenes gewesen, das er zerstört hat. Aber er hat gemeint, er ist der Sieger, er zerstört einen anderen. Nicht? Also diese Doppelsinnigkeit, das ist schon das Menschliche. Denn das bringt mich auf den Gedanken, dass ich gemeint sein könnte mit diesen Sätzen und nicht nur das andere. Das ist schon diese Reflexivität, die in der Sprache schon mitgeteilt ist. Der Geist kommt im Artikulationsvorgang zur Existenz, wenn jemand einem anderen etwas über etwas mitteilt, wobei ihm die Sprache behilflich ist, indem ihr Tonsystem das Denken vernehmbar macht. Der Geist des Menschen ist keine feste Substanz, sondern lebt als der in der Sprache vernehmbar gewordene Ausdruck dessen, was das Bewusstsein des Menschen an Eindrücken und Gedanken in sprachlichen Formen mitteilt. Auch die Sprache ist keine Substanz fester kristallinischer Strukturen, sondern eine Substanz, die ebenso sehr Subjekt werden kann, wie das in der Vorrede zur Phänologie des Geistes bei Hegel formuliert steht. Wenn die Sprache zu einer Substanz wird, da haben wir die Maschine. Da ist mir der Gedanke gekommen, auf den ich heute Morgen so stolz und froh gewesen bin, wenn es heißt, dass der Deus ex machina springen muss. Der muss aus der Maschine befreit werden. Wir müssen begreifen, dass der Geist in der Maschine gefesselt ist. Und zwar so gefesselt, dass er darin nur funktioniert, nicht mehr anregt. Wir müssen ihn aus dieser Maschine herausholen. Wir müssen diese Maschine als solche reflektieren und begreifen, dass dieses Moment in der Sprache ist und nicht das ganze Haus unseres Denkens sein darf. Denn wenn wir uns da einsperren, dann werden wir dieser Entsprachlichung anheimfallen. Dann werden wir das Bewusstsein verlieren und uns wieder zu festgestellten Tieren machen. Ich darf nicht weiter abschweifen, sonst kommen wir zu wichtigen, im Detail von Humboldt vorgetragenen Sachen nicht. Also in der aktuellen Sprachbewegung wird sogar die Sprache zur Stimme des Sprechers. Sie wird ganz individualistisch zugleich. Aber darin gibt sie auch ihre Ansicht von der Welt zugleich preis. Also beides, der Mensch und die Sprache, sprechen da gleichzeitig. Na, Humboldt hat die Schrift, jetzt kommt also ein neuer Gedanke, wie hat die Schrift zu dieser, überhaupt zu dieser Grammatikalisierung und dann zu dieser Formalisierung verholfen? Es ist die Schrift letzten Endes. Ich weiß nicht, wie weit wir da kommen werden. Ich denke, nicht sehr weit, ich bin doch nicht so schnell, wie ich dachte. Er wird dann das Analphabetische, das Alphabetische vom Figürlichen, Bildhaften unterscheiden. Und, aber soweit wir kommen, ich habe ja noch 20 Minuten.
Ja, jedenfalls. Ja?
Ja,
ja, sicher.
Na, Humboldt hat die Schrift als Sekundärsystem der Sprache eine große Rückwirkung auf die Sprache. Hier ist es die Buchstabenschrift, die der Sprache zu ihrer Vervollkommnung im Hinblick auf Idealität und sinnlicher Lautgestalt verhilft. Also auch im Hinblick auf Idealität, das ist immer ganz wichtig. Die Vorrangstellung der Buchstabenschrift vor anderen Schriftarten, dass sie das Tonsystem, Entschuldigung, ich muss den Satz nochmal anfangen. Die Vorrangstellung der Buchstabenschrift vor anderen Schriftarten, die Bilder verwenden oder als Figurenschrift auftreten, liegt darin, dass sie das Tonsystem der Sprache, weder Worte noch Begriffe, bezeichnet. Also das Alphabet bezeichnet das Tonsystem der Sprache. Keine Worte und auch keine Begriffe. Zitat: Allein das tönende Wort ist gleichsam eine Verkörperung des Gedanken. Die Schrift eine des Tons. Das muss genau unterschieden werden. Das Wort ist der gestalthafte Gedanke, der tönende, sinnlich erfahrbare Gedanken. Aber die Schrift gibt nur den Ton. Ihre allgemeinste Wirkung ist, immer noch Zitat, ihre allgemeinste Wirkung ist, dass sie die Sprache, also die Schrift, ihre allgemeinste Wirkung ist, dass sie die Sprache festheftet und dadurch ein ganz anderes Nachdenken über dieselbe möglich macht, als wenn das verhallende Wort bloß im Gedächtnis eine bleibende Stätte findet. Es ist aber auch zugleich unvermeidlich, dass sich nicht irgendeine Wirkung dieser Bezeichnung durch Schrift auf der bestimmten Art derselben überhaupt dem Einflusse der Sprache auf den Geist beimischen sollte. Also die Schrift, die wirkt auf das Tonsystem der Sprache, damit wirkt sie auf die Sprache und damit wirkt die Sprache wieder auf den Geist zurück. Es kommt also auch auf das Schriftsystem an, wie sich die geistige Entwicklung des Menschen auftut, ob sie das hemmt oder fördert. Die Sprache, die im tönenden Wort Eindrücke als solche mitteilt, hält das an den Eindrücken fest, was an ihnen bedeutend erscheint. Sie ist also keine bloße Verlängerung von Eindrücken, sondern ist die Äußerung des Reflektiertseins von Eindrücken. Diese Idealisierung befördert das Denken, indem es solche Inhalte auf den grammatikalischen Bahnen der Sprache in ihre vielfältigen Verhältnisse auseinanderlegt und somit deren Verbundenheit darstellt. Das Wort regt mit seiner tönenden Gestalt das Denken zur Hervorbringung von Gedanken an, weil es selbst schon Ausdruck des Reflektiertseins von Welt ist. Es ist kein Naturlaut, dem man erst eine Bedeutung ansinnen muss, sondern von Haus aus an ihm selbst bedeutend. Die Schrift welche zur Bezeichnung des Sprachtons dient, zeigt an ihr nicht auf Klänge.
Also das wäre das Tonsystem, nicht? Das zeigt auf Klänge. Also wenn du Orgel spielst, nicht? Dann hast du ein Tonsystem, das zeigt auf Klänge.
Und das auch noch nicht mal genau, es zeigt auch, wie du spielen sollst, nicht auch. Aber das musst du noch übersetzen vom Tonalen in deine entsprechende, in das Organon oder eine Gitarre oder eine Geige. Das sind ganz unterschiedliche Griffe, die man dann haben muss.
Der Sprachlaut ist immer schon an ihm bedeutend. Er ertönt als Stimme. Selbst ein Schrei aus Angst signalisiert, dass einem Menschen etwas Furchtbares passiert. Buchstaben zeigen auf das Tonsystem der Sprache. Sie zeigen direkt auf Sprachlaute, indirekt auf Wörter und damit auf die Sprache selbst. Die Wörter müssen beim Lesen der Buchstaben, die auf Sprachlaute zeigen, erst hervorgebracht werden, um als Sprache zu sein. Also wenn die Kinder lesen lernen, ist das so. Da kann man das richtig sehen. Nicht? Die sehen die Buchstaben und bringen dann Töne hervor. Und das ist oft noch ganz ohne Sinn. Nicht? Also weil sie sprechen dann sogar Worte aus, aber man sieht, sie haben nur die Töne zu Worte geformt, aber das Wort hat noch nicht die Bedeutung richtig. Aber das ist der Vorgang, den man da jetzt hier beschrieben hat.
Auf diese Art und Weise hält die Buchstabenschrift die Sprache in der Möglichkeit ihrer Evokation. Und das ist eine ungeheure Sache. Also ich habe das in diesem anderen Aufsatz da, das Grab des Geistes genannt. Die Schrift ist das Grab des Geistes. Das Merkwürdige ist, dass der Geist in diesem Grab in der Möglichkeit seiner Evokation über Jahrtausende gehalten werden kann. Wenn ich also diese Schrift wieder lesen kann, also diese Sprache erlernen, kann ich, oder wenn ich Griechisch kann, kann ich einen Text von Platon wieder lesen und verstehen lernen. Und das ist eine großartige Sache, dass ich mit einem Menschen, der vor tausenden von Jahren gelebt hat, ins Gespräch kommen kann. Das macht die Schrift erst möglich. Denn irgendwelche Rhapsoden, die Texte Platons noch über diese Jahrtausende hinweg gerettet hätten, das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ganz unmöglich. Der entscheidende Vorteil für das Denken durch Sprache, also Zitat Humboldt ist das, besteht darin, dass diese Schriftart der Wirkung der Sprache auf das Denken behilflich ist, weil keine Störung durch Beimischung von Bildern, welche die Anschauung anregen, noch von Figuren, welche vorher festgelegte Begriffe bezeichnen, stattfindet. Die Genialität der Buchstabenschrift besteht darin, dass sie die Sprache, Zitat jetzt Humboldt, und das ist ein wunderbarer Satz, insofern negativ befördert, als sie den Geist auf keine von der Form der Sprache abweichende Weise anregt, dass aber das Tonsystem, da Lautbezeichnung ihr Wesen ausmacht, erst durch sie Festigkeit und Vollständigkeit erlangen kann. Also ein wunderbarer Satz. Die Schrift befördert die Sprache negativ, weil sie alles andere, das Bildmäßige und Begriffsmäßige sozusagen ausschließt, sondern nur das Tonsystem befördert. Das Alphabet natürlich als Schrift. Die Bilderschrift stört die Wirkung der Sprache auf das Denken, weil sie zur, Zitat, Anschauung des wirklichen Gegenstandes anregt, statt sie zu unterstützen. Also wenn wir eine Bilderschrift haben, dann schweift das Denken wahrscheinlich, angeregt durch eben halt diese Figur, also die Bilder, eben halt so Sachen ab, nicht, die mit diesen Gegenständen zu tun hat. Diese sinnliche Erscheinung selbst, die mischt sich in den Sprachduktus mit ein und hemmt dadurch den Sprachfluss, den Denkfluss aber auch. Es kann ja sein, dass das auch sehr förderlich ist, eine Kunst zum Beispiel, die sich in Form von Bildern darstellt, kann ja uns sehr hemmen in unserem vielleicht zu geläufigen Sprachfluss, der vielleicht dann eine Diarrhö ist, eine Loco-Diarrhö, nicht? Also dass wir zu schnell und auch wieder nur auf grammatischen Bahnen, ohne groß nachzudenken, vor uns hinreden, das wäre natürlich dann auch wieder gut, wenn wir gehemmt werden würden. Es wäre vielleicht auch angebracht manchmal. Dazu kann uns die Kunst verhelfen. Aber als sprachfördernd ist es als Schrift nicht anzusehen. Da ist die Bilderschrift nicht direkt sprachfördernd, weil sie sozusagen nicht das Lautsystem direkt dem Lautsystem direkt dient. Die Sprache, sagt Humboldt, verlangt auch Anschauung, heftet sie aber an die vermittels des Tons gebundene Wortform. Dieser muss sich die Vorstellung des Gegenstandes unterordnen, um als Glied zu der unendlichen Kette zu gehören, an welcher sich das Denken durch Sprache durch oder nach allen Zeiten oder allen Richtungen hinschlägt. Zitat Ende. Also es geht jetzt, ich sehe, die Zeit flieht dahin, es geht jetzt also um Bilderschrift und Figurenschrift. Die Figurenschrift scheint die Idealität des Denkens zu fördern, weil es ja direkt auf Begriffe geht, die ja vorher schon festgelegt sein müssen, und auch Verbindungen, Denkverbindungen mit andeutet im Umgehen des Sprachtons. Aber in Wirklichkeit, so wird Humboldt zeigen, das kann ich jetzt leider nicht mehr aufführen, weil die Zeit ist zu Ende. Wir wollen ja noch ein bisschen diskutieren wahrscheinlich. Es sei denn, Sie wollen, dass ich weitermache, nicht? Also das hängt von Ihnen ab. Dass also dieser Sprachton eben halt dann doch letzten Endes auch für die Idealität mitentscheidend ist. Aber ich wollte wenigstens diese letzten entscheidenden Sätze, ja, die sind also noch ganz weit hinten irgendwo. Also für die Sprache, da ist vielleicht ja, das möchte ich dann doch noch sagen, das ist vielleicht doch wichtig. Dennoch wirkt auch eine solche Schrift, also diese Figurenschrift, die chinesische Schrift ist eine Figurenschrift. Vielleicht sind es dann auch so Technikfanatiker geworden oder die Japaner noch mehr, die haben ja auch dieselbe Schrift. Das ist der Vorteil der Figurenschrift, dass die Japaner sie lesen können und die Chinesen sie lesen können, ohne dass die Japaner Chinesisch können oder die Chinesen Japanisch. Aber sie können durch die Schrift sich verständigen. Also wenn die sie nebeneinander sitzen, können sie schreiben, sich können sie sich verständigen. Was wir mit unserer Schrift eben nicht können, wenn einer jetzt ein Franzose neben mir sitzt und schreibt Französisch nicht, dann, wenn ich das Französisch nicht mächtig bin, kann ich ja nicht. Ich kann es zwar lesen, aber nicht verstehen. Dennoch wirkt auch eine solche Schrift, also die Figurenschrift, gerade der Idealen, das heißt der die Außenwelt in Ideen verwandelnden Natur der Sprache, entgegen. Nach Humboldt. Wenn sie auch nach der strengsten Gesetzmäßigkeit in allen ihren Teilen zusammengefügt wäre, denn für die Sprache ist nicht bloß die sinnliche Erscheinung stoffartig, sondern auch das unbestimmte Denken, inwiefern es nicht fest und rein durch den Ton gebunden ist. Über diesen Satz bin ich zunächst gestolpert, weil ich nicht wusste, wie ich ihn verstehen soll. Ich habe dann also jetzt diese Interpretation anzugehen. Damit hat Humboldt eine bedeutende Einsicht in die Natur der Sprache formuliert. Von der Sprache her betrachtet sind sowohl die anschaulich erscheinende Welt als auch das seine Eindrücke und Gedanken reflektierende Denken nicht festgelegt. Weder Anschauung noch Denken sind eine in erstarrten Bahnen verlaufende Erfahrungsweise des Menschen, sondern stoffartig, hyletisch und damit bildungsfähig. Der Mensch ist das nicht festgestellte Tier und die Sprache hält die Möglichkeit zur Bildung neuer Anschauungs- und Denkformen offen. Diese Leistung gelingt ihr dadurch, dass ihre Begriffe einen Bedeutungshof haben, der den Menschen dazu auffordert, seine individuellen Erfahrungen bei der Hervorbringung von Gedanken einfließen zu lassen und nicht durch ihre Schematisierung zu negieren. Die ideale Natur der Sprache ist mit ihrer Tonalität gegeben. Sie hat die Natur der Hegelschen zweiten übersinnlichen Welt, in der das Ideelle im Sinnlichen und das Sinnliche im Ideellen seinen Sitz hat. Was auf diese Weise verschwistet ist, das ist kein geschlossenes System, sondern wie alles Lebendige, sowohl offen wie geschlossen, so endlich wie unendlich in einem. Ich wollte noch diesen wichtigen Satz von Humboldt. Also er hat diese unterschiedlichen Richtungen des Denkens, hat er dann ganz genau herausgearbeitet, wo er dann in einem der wichtigsten Sätze dann sagt, dass jedes Verstehen immer zugleich notwendigerweise ein Nichtverstehen sein muss. Sprachlich gesehen muss jedes Verstehen immer zugleich ein Nichtverstehen sein. Wenn wir es hier mit wirklichen Menschen zu tun haben können sollen, die ihre eigenen Erfahrungen immer mitbringen, die nie die Erfahrung des anderen sind. Und das ist der Gegensatz zur wissenschaftlichen Erfahrung, die eine ist, im Singular ist. Die wissenschaftliche Erfahrung muss von jedem Menschen gleichermaßen mitvollzogen werden können. Das ist ein Verstand, den wir unterstellen müssen, der bei jedem Menschen als mögliche Möglichkeit, als Funktion oder sowas unterstellt werden muss, wenn ich also miteinander kommunizieren können soll, wissenschaftlich. Aber das ist nicht der menschliche Begriff. Der menschliche Begriff ist der in dem Pathos der Sprache, wo die Ungenauigkeit gegen Aristoteles, wo die Zweideutigkeit der Grund für die Eindeutigkeit ist und nicht, wie bei Aristoteles, die Eindeutigkeit der Grund für die Zweideutigkeit ist. Humboldts Sprachbetrachtung, deswegen ist das der letzte Satz jetzt, den ich da mit Humboldt anführe und dann auch schließen möchte. Humboldts Sprachbetrachtung in diesem Aufsatz gipfelt in Sätzen, die den Menschen als Geschöpf der Sprache begreifen. Die Richtung auf die Sprache als real ideales Lautsystem muss, sagt er, Zitat, für alle geistige Tätigkeiten, für die am gelingendsten zum Ziel führende sein, da der Mensch nur durch Sprache Mensch und die Sprache nur dadurch Sprache ist, da sie den Anklang zu dem Gedanken allein in dem Wort sucht. Zitat Ende. Also ich habe da noch hinzugefügt, wo das Tonsystem der Sprache vernachlässigt wird, kommt die Geistigkeit des Menschen nicht zur vollen Entfaltung. Der Gang in stumme Zeichensysteme mag oberflächlich gesehen der Verstandestätigkeit förderlich sein, doch der einseitige Triumph wird mit der Entsprachlichung des Menschen bezahlt, in deren Gefolge nach Liebhucks der Mensch Gefahr läuft, sich aus seinem Bewusstsein herauszusetzen und sein Selbstverständnis zu verlieren, das nicht festgelegte oder festgestellte Tier zu sein. Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank, Werner, für diesen tiefen Vortrag, diesen wichtigen Blicken auf zentrale Einsichten von Humboldt vor dem großen Hintergrund des hegelischen Begriffs und des liebhuckschen Denkens von der Sprache her. Wir haben jetzt noch ein wenig Zeit für Diskussion und ich würde meinen, dass wir gleich einsteigen. Rückfragen, Nachfragen aller Art, auch selbstverständlich die online zugegenen, die ich damit nachträglich auch noch sehr herzlich begrüße und auch hier willkommen heißen möchte. Bitte, Kollege Harrer.
Ich hätte eine unheimlich ausrufende Frage und würde Sie bitten, sie trotzdem anzuhören und vielleicht kurz zu skizzieren, was Ihre Antwort wäre, wenn das denn irgendwie möglich ist. Wenn Sie sagen, jedes Verstehen muss immer zugleich ein Nichtverstehen sein, wenn wir das auf die hegelische Logik übertragen, erstmal, wie können wir dann so etwas wie diese Logik, die gleichsam die Gedanken Gottes wiedergibt vor der Schöpfung, nachvollziehen, wirklich verstehen können? Und wenn Sie da die individuelle Erfahrung des Menschen mit hineinbringen, die sich immer hineinmischt in das Verstehen, wie könnten wir dann nachvollziehen, wie eben dieses System der Logik gegenüber den Realphilosophien Natur und Geist sich verhält, wie das zusammenhängt, aus Sicht des Menschen, der eben an allem dreien Teil hat, dessen individuelle Erfahrung ja deswegen auch so individuell ist, weil er Natur und Kulturwesen ist, Natur und Geist.
Also diese Sache wird entschieden im zweiten Teil, am Anfang des zweiten Teils der Logik. Wenn es um die Reflexionsbestimmtheiten geht, die sollen eindeutig sein und haben dann ihren Sinn im Gebrauch, wenn sie eindeutig sind. Und das ist eigentlich dieser technisch-praktische Entwurf von Denkformen. Die setzen wir aus uns heraus, sind aber als solche, als eindeutig gesetzte Funktionen notwendig im technisch-praktischen Verkehr. Das ist sozusagen die erste Antwort. Die zweite wäre, wir haben nicht zwei verschiedene Logiken. Dieses Moment der Eindeutigkeit ist ja nicht einfach wegzuwischen. Das muss ja immer mitgedacht bleiben. Also der Verstand, den können wir ja nicht verlieren wollen, sondern es muss herausgearbeitet werden, und das ist Hegels Arbeit, inwieweit diese Eindeutigkeit, was ich jetzt am Schluss gesagt habe, als solche nur reflektiert werden kann auf dem Boden der Sprache und damit auf dem Boden von Begriffen, die nicht sozusagen nur in ihrem Gebrauch aufgehen, sondern eine weitere Bedeutung haben. Liebhucks hat das in Riesenbögen gehabt. Er das vorgetragen, in Bezug auf Kant zum Beispiel. Kant hat gezeigt, dass die Kategorien in ihrem Gebrauch gerechtfertigt sein müssen. Also das ist die Eindeutigkeit der Kategorien, wird nur erlangt, wenn sie in ihrem Gebrauch auf schematisierte Anschauungsformen bezogen sind und so weiter. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen alles hier vortragen. Aber dann musste er dann doch in der transzendentalen Logik über diese Kategorien sprechen. Er muss ja sie auch in dieser zweiten transzendentalen Sprachform sozusagen, transzendentallogischen Ebene, musste er diese Kategorien ja auch mitverwenden. Und damit kommt er eigentlich schon in die dritte Linie. Da hat diese ganze Sache
noch eine andere Bedeutung. Aber diese andere Bedeutung ist nicht einfach eine Nebenbedeutung, sondern die muss, sie sitzt ja mit in dieser Eindeutigkeit drin. Also kann Hegel auch die Dialektik nur aufzeigen, wenn er zeigt, dass die Eindeutigkeit selbst schon in sich selbst nur zu halten ist, wenn sie dialektisch, also in sich gebrochen ist, reflexiv ist. Identität spiegelt, wenn sie sich selbst setzt, den Unterschied. Ich kann nicht sagen, Identität ist Identität, sondern Identität ist unterschieden von anderen. Damit habe ich die Verschiedenheit durchgesetzt. Alles soll nur identisch mit sich sein, nicht? Diese ersten Sätze aus der Logik sind da gemeint. Und hier wird ein Bedeutungshof erarbeitet, der nicht jetzt neben diesem Verstandesmäßigen steht, sondern der in diesem Verstandesmäßigen diesen kleinen Bedeutungshof mit auch immer aufmacht, den wir aber brauchen, um überhaupt Identität als solche Bestimmtheit denken zu können. Nicht? Sonst denke ich ja gar nichts. Dann bin ich ja nur eine Maschine, die ja gar kein Bewusstsein hat. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorbei laufe mit meinen Überlegungen an das, was Sie vielleicht gefragt haben wollen.
Ich versuche noch ein bisschen hinterher zu laufen in Gedanken, wohin Sie jetzt gelaufen sind. Ich brauche noch ein bisschen das nachzuvollziehen. Ah, ja. Aber dann geht es was.
Ja, weitere Fragen, Widerspruch. Widerspruch zeigt ja, dass man ernst genommen wird.
Ja, der Widerspruch, das ist der Widerspruch. Also die Zweideutigkeit, Mehrdeutigkeit, ist ja nicht nur die Zweideutigkeit, sondern es ist ja die Mehrdeutigkeit in der Sprache. Die Sprache hat immer viele Ebenen. Im einzelnen Wort ist die ganze Sprache präsent. Ihr Tonsystem, die grammatikalische Form, die Wortform, nichts spiegelt das alles. Also wenn ein Amerikaner irgendein Wort von sich gibt, nicht, dann hört man raus, also den Texaner, nicht, also, oh. Oder ein Franzose, nicht, der Klang allein schon, ist die ganze Sprache gegenwärtig. Und dieser Sprachklang, der trägt auch. Und wenn man dann so die Leute so reden hört, ach, die Österreicher, nicht? Die haben für mich einen ganz besonderen Klang. Manchmal verstehe ich es nicht, aber es ist sofort klar, das ist so. Ne? Und das mag, bei ganz kleinen Kindern ist das so. Wie ich hierher gekommen bin, bin ich zum ersten Mal erste Klasse gefahren und hatte das große Glück oder Pech, je nachdem, wie man es nimmt, dass ich neben mir einen Familienvater mit einem zweijährigen Mädchen und einem vierjährigen Buben sitzen, konnte man das ja nicht nennen, die sind auf den Tischen rumgeklettert und haben ein unglaubliches Spektakel verursacht. Und ich habe nach 20 Minuten oder etwas später, habe ich Sand durchgeworfen und bin dann ausgezogen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Aber die haben ein unglaubliches Österreichisch gesprochen. Ich habe es nur nicht verstanden so richtig, ne? Das war, als Kinder waren. Der Vater hat kein Wort dazu gesagt, er hat es gewähren lassen. Und vielleicht war das auch die einzige Möglichkeit, um das große Plärren zu verhindern. Nicht? Die haben ja gespielt, nicht? Aber es war für einen, der jetzt lesen wollte, eine Atmosphäre, die ihn nicht förderlich war.
Dann darf ich vielleicht mit einer Frage anschließen. Und zwar am Schluss hast du die Liebrugsche Wendung des menschlichen Begriffs jetzt stark gemacht. Könntest du kurz in ein paar Zügen oder einigen Andeutungen ein bisschen näher den Zusammenhang herstellen zu dem Begriff des Begriffs jetzt in der hegelischen Logik jetzt in seiner ganz anfänglichen Gestalt mit den drei Momenten des Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen? Wir haben ja gehört, dass die Sprache ein generisches, allgemeines Moment hat, aber auch eben dieses Moment nur wirklich ist im einzelnen Sprechakt. Könntest du da ein bisschen sozusagen die Linie noch ein bisschen transparenter machen, jetzt zwischen diesem menschlichen Begriff, von dem Liebungs gesprochen hat?
Gut, also dieses Menschen. Allgemeine. Ich hatte ja anknüpfend an das, was ich am Schluss gesagt hatte, von der einen wissenschaftlichen Erfahrung mit Singularis gesprochen. Da ist das Allgemeine, dass ich denke, dass alle meine Vorstellungen, alle meine Erfahrungen wissenschaftlicher Art begleiten können muss. Also Kant ist insofern schon sehr vorsichtig, dass er nicht sagt, das ist das Ich, sondern er nennt das Ich eher nur als Prinzip. Jetzt hat aber Liebwuchs nachgewiesen, in der kantischen Diktion muss auch Kant etwas machen, was er sich verbietet. Er muss nämlich dieses Prinzip hypostasieren. Und das ist eigentlich ja, sinnlos. Denn ein Prinzip, das existiert nicht. Das ist eine Setzung. Was wirklich existiert, das ist das Zweideutige Allgemeine. Das in sich Vieldeutige Ich. Das ist Existenz. Es gibt kein Prinzip, das existiert. Der Begriff der Existenz, der ist in sich schon etwas Lebendiges, was also nicht heruntergebrochen werden kann auf prinzipiellen Charakter. Und wenn Kant aber sagen muss, ich muss bei jedem Menschen annehmen, dass er Verstand hat, ich muss diese Voraussetzung machen, dann sagt Liebwuchs jetzt, du musst diese Setzung machen. Der Mensch diszipliniert sich dazu. Ich verabrede mich, ich komme morgen um 10 vor 1 ins Foyer und bin dann auch 10 vor 1 da, obwohl ich ein anderer sein werde, der ich, als ich dieses Versprechen gegeben habe, war. Ich bin ein anderer und doch nicht, weil ich ja auch gekommen bin. Also da, das ist die Wirklichkeit. Also ich habe etwas versprochen und bin auch gekommen, das heißt, da ist die durchgängige Identität da. Aber diese Identität ist nicht einfache prinzipielle Identität, sondern es ist die, zu der ich mich diszipliniert habe, aber ich muss auch wissen, dass ich ein anderer bin. Ich könnte ja auch kommen und sagen, ich bereue das, dass ich 10 Minuten vor 1 gekommen bin. Und bin jetzt ganz erbost darüber, nicht? Und der andere erschrickt darüber, dass einer sagt, ich komme um 10 vor, verspricht das und jetzt ist er erbost darüber, dass er gekommen ist. Nicht? Also das ist die Wirklichkeit, das sind Widersprüche und das ist Existenz. Also das Allgemeine als Prinzip, als Möglichkeit zu setzen, ist erlaubt. Denn unter dieser Setzung steht alles, was wir so technisch-praktisch machen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir das nicht sind. Das ist eine Disziplinierung, die wir vornehmen. Wir sind keine Maschinen, sondern wir sind diejenigen, die sich momentan für diese Identität, und da verbürge ich mich auch sogar dafür, ne, es ist ein gewisses Vertrauen, das ich in mich habe und auch in den anderen, dass er kommt, dass ich das durchhalte bis dahin.
Eben, dieses Durchhalten setzt ein Sich-Kontinuieren voraus.
Richtig.
Dass aber die reine Prinzipialität dieses Urteilssubjekts selbst ja nicht einholen kann.
Nein.
Oder diese Setzung. Das heißt also, diese technisch-praktische Setzung dieses reinen Selbstverhältnisses oder dieser Bewusstseinseinheit setzt ja den dialektischen Begriff voraus im Sinne des sich kontinuierenden Allgemeinen.
Richtig.
Dieses vielfärbige Selbst, von dem du dann gesprochen
hast. Aber diese Kontinuität als Lebendige ist nicht prinzipiell. Also das, nur halt, wir sind in der Lage, so ein Prinzip zu setzen und zu sagen, also auch morgen kann ich noch die mathematische Aufgabe durchrechnen. Ich weiß immer noch, was ein Zählersystem ist. Ich habe noch nicht den Verstand verloren. Das heißt, zu dieser Richtung haben wir uns also so weit diszipliniert. Aber wir dürfen diese Hypostasierung zwar vornehmen, das mache ich ja auch laufend, indem ich jetzt mir keine großen Gedanken mache. Wenn ich das verspreche, mache ich das dann auch. Es sei denn, es kommen wirklich ganz wichtige Dinge dazwischen. Dann muss ich das in Frage stellen und kann das auch. Wenn ich jetzt ein Prinzip wäre, könnte ich das ja nicht. Dann müsste ich. Aber ich muss ja nicht. Ich habe es nur versprochen. Das ist die ganze Ethik, hängt da dran. Ich bin doch kein Automat. Die Leute, die nur noch ihre Prinzipien befolgen, die können das nur machen, wenn sie sich gegenüber der Wirklichkeit blind verhalten. Das ist das, was auch Kant letzten Endes indirekt bewiesen hat, dass in dem Moment, wo ich die Wirklichkeit noch als Wirklichkeit ansehe, kann ich ja nichts versprechen. Ich muss sie schematisiert ansehen. Dann kann ich sagen, das wird auch morgen noch das Haus sein, in das ich hineingehen kann, weil es noch nicht zusammengefallen sein wird. Aber genau weiß ich das nicht. Aber ich nehme es an, technisch praktisch. Es entlastet mich. Nicht? Also diese ganzen Entlastungsphänomene, wie sie Galen vorgetragen hat, was Liebuchs ja groß aufgenommen hat, diese Entlastung, das heißt, ich hypostasiere mich selbst als Prinzip. Nicht? Das entlastet mich. Ich brauche nicht groß darüber nachdenken, das mache ich dann einfach. Aber ich muss wissen, dass das eine Verabredung ist, dass das auch eine Verabredung mit mir selber ist, die ich aber immer auch wieder aufkündigen können muss. Können muss, weil sonst bin ich nicht mehr lebendig. Wenn die Dinge sich verändert haben, muss ich auch es anders machen können und dürfen und sogar rechtfertigen dürfen. Also das ist ein Riesenproblem in der Antike, in der Sittlichkeit. Man denke nur an diese Verurteilung der Admiralität bei diesem Seegefecht vor Lesbos. Da ist ein Seegefecht gewesen und da kam dann sogar siegreich für die Griechen, für die Athener, und dann kam ein furchtbarer Sturm und die Athener konnten ihre gefallenen Seeleute nicht mehr aus dem Wasser fischen. Dafür sind diese Admiräle zum Tode verurteilt worden, später. Sie haben den Krieg, also die Seeschlacht gewonnen, haben aber ihre Seeleute nicht gerettet. Oder die waren ja schon tot, aber sie haben sie nicht aus dem Wasser geholt. Aber das gehört zur Sittlichkeit, dass man dafür steht, dass man das macht. Also da ist sozusagen eine ganz eiserne Disziplin, die ist der Rahmen, weil man davon ausgeht, wenn die das nicht machen, werden das die Nächsten erst recht nicht machen. Denn das ist nur dann sehr bequem, nicht, dass man sich davon stiehlt. Was soll, die sind ja schon tot. Und das ist eine Missachtung des Einzelnen, der da gekämpft hat und daran vielleicht zu Tode gekommen ist. Und das geht nicht so. Das muss, man muss die Toten muss man aus dem Wasser holen.
Also das. Aber dein Votum ging ja vorhin in die Richtung, aufgrund dieser Umstände,
ja,
hätten sie eben nicht.
Ja, also die
hätten, das Recht der Situation hätte.
Ja, also die Moralität, die schleicht sich ja heraus. Die sagt, es konnte ja nur das, was in der Absicht war, bestraft werden, oder? Mhm. Und die Absicht konnte ja nicht sein, dass wir jetzt die ganze Flotte vielleicht, die nur übrig war, gefährdet wegen des Sturms und so weiter. Also, da hat man immer dann Möglichkeiten, sich herauszureden. In der Sittlichkeit geht das so nicht. Da steht der Einzelne auch fürs Ganze. Und der Tod ist ja auch nicht das Schlimmste dann, wenn du dafür stirbst. Also wir sehen das jetzt wieder als die letzte Katastrophe an. So hat das vielleicht auch der Grieche nicht gesehen. Der ist dann erhobenen Hauptes, ist er dann auch der Hinrichtung entgegengekommen. Also ich weiß nicht, da müsste Herr Benoliris, müsste dann.
Der ist leider verschwunden.
Das hat ihn dann wahrscheinlich dann doch abgeschreckt.
Ja, an sich sind mit der Zeit schon durch, aber ich würde gerne dennoch die Möglichkeit geben zu einer letzten Frage. Anmerkung. Bitte,
Herr Straße. Das ist aus natürlicher Überlegung. Danke für den Vortrag, dass Sie da kommen haben dürfen. Wir sagen ja, wie war das Ganze einfach, wie ist das ganze Denken hier von E-Books und Umbruder und so weiter. Das ist einfach zu übertrieben von der Sprache gedacht, für mich. Zu mystifizierend die Sprache und die ganze Sprache, dass sie das Denken so beeinflusst und so weiter. Ich sehe ganz einfach, würde ich sagen, die Sprache ist ein Code, subjektiver, intersubjektiver Kommunikation, wie wir das nennen. Man hat vorher brennt, weil der Fluoriston drinnen ist, hat man früher gesagt. Nicht? Das war vielleicht damals ganz in Ordnung und hat man das akzeptiert und so, und das ist ja gut erklärt. Jetzt sagt man das nicht mehr so und sagt, nein, das ist das Feuerbrennen nicht wegen Fluoriston, sondern es sind andere Gründe dahinter. Dann akzeptiere ich das, das ist eine verständliche Sprache. Und wenn der Lyrik über das Feuer schreibt und so, dann akzeptiere ich das auch. Er redet nicht von Fluoriston und nicht von Sauerstoff und so weiter, sondern je nachdem, was ich sagen will. Aber das Denken selber wird nicht von der Sprache, sagen wir, geformt, sondern rein umgekehrt. Ich das alles umgekehrt sehen, aber den ganzen Vortrag, da möchte ich eigentlich nur umgekehrt sehen.
Das ist gut, wenn Sie das machen, dann haben Sie die, sozusagen den Widerspruch in sich. Aber es gibt, wenn Sie sagen, es gibt viele Sprachen, und das ist aber nicht beliebig nach Humboldt. Das ist das Entscheidende. Weil das eine fördert das Geistige, das andere weniger. Das ist, und nur um das geht es. Also diese Vollkommenheit, die wird man auch in der Sprache nie erreichen. Also der Humboldt wird auch immer unterscheiden, ob das Griechische, ist das jetzt vollkommener gewesen, wegen dieser vielen Flexionen, als wegen mir das Englische, das ja diese Dinge vereinfacht hat. Nicht? Also das Englische hat ja, was die Grammatik betrifft, ja eine völlig einfache Form. Aber das Denken ist deswegen nicht von den Engländern jetzt nur verkürzt. Aber es könnte sein, dass doch sehr vieles nicht bedacht wird mehr. Also wenn Sie zum Beispiel das Medium nehmen oder sowas, ja, worin also diese reflexiven Elemente ja sprachlich immer mitgedacht werden, wo also der Lehrer nicht einfach nur jetzt transitiv den Schüler belehrt, sondern schon weiß, dass er nur Lehrer ist, wenn der Schüler ihn als Lehrer akzeptiert. Das Erste, wenn der Vortrag nichts bringt, dann ist schon natürlich ist nichts rübergekommen dann oder so. Und umgekehrt aber auch der Lehrer nur dann Lehrer ist, wenn er sich als Schüler, also nicht nur in den Schüler versetzt, sondern wenn er selber auch begreift, dass er nicht allwissend ist, sondern dass er in vielen Bereichen eben halt genauso Schüler ist wie der Schüler, der jetzt bei ihm was lernt, ne? Und so weiter. Das heißt, dieses Überschneiden, reflexive Überschneiden, das sind diese Bedeutungshöfe, die in diesem im Medium des Griechischen verhandelt werden. Und Menschen, die in solchen Formen denken und sprechen natürlich, also wenn Sie den Hesiodos nehmen, einen anderen, also oder Homerus nehmen, also das ist so umfänglich von seiner Offenheit gegenüber der Erfahrung von Welt und Offenheit auch gegenüber der Interpretation des eigenen Verhältnisses zur Welt. Das ist unglaublich erstaunlich. Also wenn zum Beispiel, also der Unterschied zwischen Erscheinung und der Wirklichkeit. Also Odysseus zum Beispiel übt Mimikry, indem er sich als Bettler zu Hause einschleicht am Ende. Weil er weiß, wenn er hier als Bettler kommt, erscheint er als Nichtherrschaft. Er ist kein Herr, er ist ungefährlich, er ist nur ein alter Mann, nicht? Den kann man gerade noch dulden, den kann man vielleicht rausschmeißen oder so, wenn man will. Und unter dieser Erscheinung kann er aber in sein Haus zurück. Das heißt also, er weiß ganz genau,
dass die anderen die Erscheinung für Wirklichkeit halten. Aber er selbst weiß ganz genau, dass die Erscheinung, die er denen da präsentiert, natürlich genau das Gegenteil dessen ist, was wirklich ist, denn er ist der Herr. Also, das wird einfach vorgetragen, ne, in Homeros, in einer Sprache, in der das so flexibel alles erscheint. Ich glaube, das müssen wir fast umschreiben in Deutsch, obwohl das Deutsche dem Griechischen doch sehr ähnlich noch ist. Also ich weiß nicht, Sie haben ja, wie gesagt, gemeint, Sie, aber das würde mich jetzt doch interessieren. Was ist jetzt da so verkehrt daran, dass man diese Subtilität Geistiges nennt?
Ich brauche nicht diesen Überbau der Dialektik, dass man sich durch die Begriffe selber jetzt versteht. Wir verstehen uns, weil wir denken. Und dann kommt die, oder vielleicht verstehen wir uns nicht, weil wir verschiedenes denken, nicht? Aber die Sprache selber ist nur Hilfsmittel. Das ist natürlich ganz wichtig, man redet ja ganz wichtig, also das möchte ich gar nicht beschreiben, oder kannst du das so schön beschreiben können, auch vor dem Ring und vor dem Homer und so weiter. Und der Odysseus, ja, das denke ich mir. Und ich, die Erscheinung, ich kann das alles unterteilen, wenn ich dichterisch das möchte, das ist Erscheinung, das ist Wirklichkeit, ja, aber das erklärt mir die Sache selber noch. Das ist eine Poesie, mehr nicht. Das heißt, mehr nicht, das ist schöne Poesie, okay, aber das Denken wird damit mir nicht abgenommen.
Was ist für Sie denn wirklich? Das wird mich jetzt.
Ja, das ist wie Sie haben das auf einmal angesprochen, die Bildsprache oder so, das Bild, das würde mich interessieren. Ja. Das ist dann heruntergesetzt worden in meinen Begriffen, zum Unterschied von Begriffssprache, wie Sie das genannt haben. Alle Begriffe sind mehr oder minder ein Blick auf etwas, dass man etwas zusammenfasst, ein Bild, alles ist Bild für mich, Bildphilosophie. Kann ich nur sagen. Auch der Begriff ist in dem Bild. Wenn ich etwas beschreiben will, muss ich mir dessen sicher sein, dass es so ist. Und ich brauche ein Bild. Ich kann einen Sessel nicht mit einem Sessel beschreiben. Ich brauche ein Bild dafür, wenn ich einen Sessel beschreiben will. Das wird akzeptiert vielleicht.
Ich verstehe jetzt, das verstehe ich jetzt. Ein bisschen mehr, ja. Aber
also, die Bildphilosophie steht über der Sprache. Mit der Bildphilosophie kann ich verstehen, was ein Begriff ist. Und diese Begriffsdialektik von Hegel, wenn ich ehrlich sagen, kann man noch nicht kurz sagen.
Ah ja, ich verstehe jetzt, ja. Also wenn Sie sagen Bild und Sprache, also wenn, ich kann aber vielleicht ein Beispiel geben, um vielleicht ein bisschen zu erschüttern, was Sie sagen. wenn Sie ein Bild von einem Baum haben, also ein schönes Bild von einem Baum, eine Eiche, ja, ein Bild von einer Eiche. Oder Sie haben den Begriff Baum. Dann würde Humboldt jetzt sagen, in dem Begriff Baum sind jetzt nicht nur Eichen, Linden und, ne, sondern auch gleichzeitig viele unterschiedliche Erfahrungen von Baum. Frühling. Aber wenn Sie ein Bild vom Baum haben, Sie können schlecht, also Picasso macht natürlich das manchmal, oder Marguerite, nicht, macht das dann, da wird natürlich alles Mögliche schon auch mit hineingesetzt, Frühling und der Winter vielleicht auch gleichzeitig und die Blätter sind noch da und wird er nicht da, aber dann merken Sie, dass das Bild, das ist unbeholfener, es kann sich nicht so lösen von der Ihnen zur Verfügung stehenden wirklichen Erfahrung von Baum. Aber der Begriff Baum, das ist schon eine Zusammenfassung, die ist schon als Vorstellung so weit weg von diesen einzelnen Sachen, dass man vielleicht jetzt schon zu leichtfertig die eigenen Erfahrungen überfliegt und jetzt eigentlich nur noch danach fragt, ja, was ist jetzt mit dem Baum? Man hat ihn schon in einen anderen Kontext gebracht, nämlich wie viel Holz bringt er? Nicht? Oder sowas, ja, technisch. Das heißt also, die Sprache, die entlastet jetzt uns diese genaue Beschreibung, nicht? Die ja im Bild mit drin ist, entlastet uns davon. Und gibt uns die Freiheit, jetzt in ganz anderen Dimensionen damit zu hantieren, sage ich erstmal.
Und das ist es, was diese grammatikalische Vielseitigkeit, die die Sprache anbietet, an diesen Inhalten zum Tragen bringt. Und das ist es, was in dem Bild so nicht direkt ist. Da ist also natürlich eine andere Assoziationskette. Humboldt ist da ganz genau und sagt auch, die Lebendigkeit des Bildes und die Lebendigkeit der Sprache, das sind zwei zunächst einmal. Aber beides ist lebendig. Es ist nicht so, dass jetzt da einfach gesagt werden muss, das sind jetzt hierarchische Stufen. Wenn die Sprache diese sinnliche Seite verliert, also die tonale Seite, das ist natürlich das, was die Sprache am meisten hat, dann verlieren wir den Sinn, also das Ideelle. Beim Bild ist es so, dass wir ja auch in der Entwicklung der modernen Kunst ja auch eine Art Entsinnlichung haben, zum Zeichenhaften hin. Oft sind Bilder nur noch zu verstehen mit sprachlichen Hinweisen. Nicht? Also ist dann natürlich die Frage, ob das dann noch Bilder sind oder ob die Bilder nur noch mit sprachlichen Hinweisen Bilder sind.